Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Hallo Julius.
Wir sind hier zusammengekommen, um über die Bundesliga zu sprechen. Das tun wir dieses Jahr gar nicht mehr so häufig, denn wir sind jetzt wirklich beim Schlussakkord langsam angekommen. 31. Spieltag, 4 Spieltage sind noch zu bestreiten. Der Meister steht fest. Unten scheint sich auch so ein bisschen was rauszukristallisieren. Aber es gibt natürlich im Kampf um gerade Platz 6 noch einiges auch, was spannend ist. Insgesamt sowieso ein paar schöne Partien an diesem Wochenende. Und über die wollen wir alle sprechen und das machen wir noch ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir hier machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das wie immer unser Vorwort. Und dann gehen wir wie immer, würde ich sagen, auch relativ flugs in den Spieltag rein. Und das erste Spiel, das uns da erwartet, ist am Freitagabend. Bochum gegen Hoffenheim. Hoffenheim, muss man sagen, profitiert immer noch so ein bisschen davon, dass da um Platz 6 herum, um Platz 7 herum, der ja wahrscheinlich auch zumindest für die Conference League reicht, sehr wenig Bewegung ist, denn so richtig punktesammlerisch sind sie auch schon länger nicht mehr unterwegs, auch wenn sie am letzten Wochenende wieder gewonnen haben. Bochum auf der anderen Seite am letzten Wochenende sogar auf den Relegationsplatz abgerutscht, weil Mainz weiter einen guten Job macht. Und da ist natürlich jetzt richtig Druck auf dem Kessel, vor allen Dingen, weil die Kölner eben auch nur 5 Punkte weg sind, heißt es durchaus noch machbar in 4 Spieltagen, da vielleicht sogar auf den direkten Abstiegsplatz zu rutschen. Das heißt, Bochum hat Existenzdruck, könnte man sagen, während Hoffenheim mit einem weiteren Sieg tatsächlich nochmal Richtung Europa anschließen könnte.
Ja, Hoffenheim hat 6 Punkte Rückstand auf Frankfurt und bei den Frankfurtern weiß man ja nie so richtig, was man bekommt.
Vor allem eben nur 1 Punkt Rückstand auf Freiburg, auch auf Platz 7. Ne?
Genau, Platz 7 dürfte ja auch reichen, je nach Pokalsieger natürlich. Also Leverkusen sollte das gewinnen aus Sicht der Hoffenheimer, Augsburger und Freiburger und dann reicht Platz 7 für Europa und darauf hoffen natürlich die Hoffenheimer. War jetzt unbeabsichtigt, das Mini-Wortspiel. Und die Chancen, dass sie weiter hoffen dürfen nach dem Spieltag auf Europa, sind ja gar nicht so gering, denn Bochum ist richtig in der Krise mit 8 Spielen in Folge, die nicht gewonnen wurden. Jetzt das kleine, vorzeitige Abstiegsendspiel in Wolfsburg ja verloren, war auch wieder eine sehr, sehr bittere Niederlage oder zumindest das Endresultat nicht so, wie man sich es erhofft hat. Von daher trudelt dort Bochum da weiterhin der Krise entgegen. Auch der neue Trainer hat jetzt nicht so den Impact gehabt. Und deswegen macht sich Hoffenheim hier nicht nur Hoffnung, sondern auch bei mir sind die Hoffenheimer Hoffnung groß auf einen Auswärtssieg, Julius. Also nicht, dass ich darauf hoffe, aber dass ich eher vielleicht dran glaube. Ja. Sagen wir es so.
Ja, also Hoffenheim hat mal wieder gezeigt, was sie ausmacht und warum sie so schwer zu tippen sind. Wir haben es ja letzte Woche auch gesagt, Gladbach-Hoffenheim, das ist richtig schwer zu tippen. Die haben beide ihre Aussetzer, die haben beide aber auch ihre fußballerische Qualität gerade nach vorne und dann wird es ein 4-3. Also ist am Ende gut ausgegangen für Hoffenheim, aber es war ziemlich genau das, was wir erwartet haben und was du von Hoffenheim erwarten kannst. Frage ist natürlich, was das gegen eine Mannschaft wie Bochum zu Hause bedeutet. Ob sie da diese Offensive richtig reinkriegen oder ob Bochum eben in dieser Situation zu Hause natürlich schon einige trotzdem, seit sie wieder in der Bundesliga sind, ja bemerkenswerte Auftritte hingelegt. Ob Bochum es schafft, da irgendwie defensiv ein bisschen stabiler zu sein als die Gladbacher, die das natürlich oft auch in dieser Saison nicht waren. Und wenn sie das schaffen, haben sie natürlich bei Hoffenheim schon einen Gegner, wo sie auch mal Fehler ausnutzen können. Ne? Also das bietet sich für jede Mannschaft an, auch für die Bochumer, die natürlich auch diesen Heimspielbonus haben. Trotzdem, können direkt mal zu den Quoten kommen, muss ich auch hier herausstellen, sind die ein bisschen im Ungleichgewicht meiner Meinung nach. Wir haben über die sehr, sehr schlechte Form der Bochumer geredet. Da scheint echt einiges zerbrochen zu sein. Und sie haben die deutlich besser, also niedrigeren Quoten, ne? 2,20er Quoten gegenüber 3er Quoten auf die Hoffenheimer, die sicherlich fußballerisch die bessere Mannschaft haben, die gerade jetzt auch wieder mit einem spektakulären Sieg im Rücken anreisen, während bei Bochum überhaupt nichts mehr zusammenging und wirklich die Existenzangst vorherrscht. Damit muss man ja auch erstmal wieder umgehen können. Sich diese Saison ja wahrscheinlich schon zwischenzeitlich fast sicher gefühlt und dann ging es so abwärts. Also bei den Quoten ist schon ein Ungleichgewicht, da muss ich sagen, über Dreierquoten auf die Hoffenheimer, die die bessere Mannschaft sind, auch wenn sie selber ihre Makel haben, über die wir hier oft genug geredet haben, das ist schon eine sehr interessante Quote. Wer Kombischeine spielt, sei auch hier gesagt, du hast gesagt, Bochum 8 Spiele ohne Sieg. Die doppelte Chance auf Hoffenheim gibt immer noch 1,7er Quoten im Schnitt. Das ist ja für einen Kombischein echt eine sehr ordentliche Quote. Und wenn man einfach sagt, Bochum kann das nicht gewinnen gegen eine Mannschaft, die deutlich besser da steht in der Tabelle, dann kriegt man hier immer noch 1,7er Quoten. Also durch diese Quotenlage tendiere ich so ein bisschen alles Richtung Hoffenheim oder doppelte Chance, obwohl ich nicht ausschließen will, dass Bochum auch zu Hause die Chance hat. Ich sehe sie nur nicht deutlich höher als ein Unentschieden oder ein Hoffenheim-Sieg.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Das Bochum der letzten Saison und auch der, sagen wir mal, der Hinrunde oder weite Teile der Saison zu Hause, das muss einfach mal wieder an den Tag gelegt werden, ne? Wo sie so bissig waren, so voller Selbstbewusstsein, so draufgängerisch spielen. Man hat in letzter Zeit eher das Gefühl, dass so ein bisschen die Angst umgeht, ne? Und dass sie da ja eher ängstlich spielen, was zu verlieren haben, was ja normal ist im Abstiegskampf, in der Krise, wenn du länger nicht gewinnst. Aber dieses Heim-Bochum, wir haben es ja sehr, sehr häufig gesehen, es ist nicht auszuschließen, dass du das mal wieder zu sehen bekommst, vor allem wenn die TSG Hoffenheim spielt. Die können halt einfach auch immer mal wieder Spiele verlieren und zwar auch mit einigen Gegentoren. Die Abwehr ist ihr ganz großes Problem. Die sind zum Beispiel in der Fremde die sechstbeste Auswärtsmannschaft, aber haben ein Torverhältnis von -5 mit 32 Toren. Also es ist ein Zweier-Gegentorschnitt auf des Gegners Platz. Deswegen kannst du nie ausschließen, dass Bochum hier mal wieder das gute Heimsicht zeigt. Das Problem bei ihnen ist ja häufig, dass sie es nicht über die 90 Minuten hinbekommen, sondern immer mal wieder Phasen haben, wo sie einfach unglückliche, dumme Gegentore kassieren, vor allem in der spät im Spiel. Also selbst wenn sie 70 Minuten ein tolles Heimspiel machen, die letzten 20 beginnen sie zu wackeln und dann weiß man nie, wie es ausgeht. Deswegen traue ich mich so richtig im Dreiweg nicht. Ich finde die Hoffenheim-Quoten auch interessanter. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Hoffenheim gewinnt das auf jeden Fall. Aber ich bin schon bei dir von der Argumentation. Die Quoten auf den Auswärtssieg sind wesentlich interessanter und dadurch ist die doppelte Chance auch interessant, weil das kann natürlich auch unentschieden ausgehen. Ne? Wir haben über Bochums Schwäche gesprochen und Krise und Krisenstimmung und Zustand. Und deswegen im Dreiweg finde ich es generell sehr, sehr heikel, aber wenn, dann ist deine doppelte Chance schon interessant, ja.
Sehr gut, dann haben wir hier dieses Spiel schon mal besprochen und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter auf den Bundesliga-Samstag dann. Da sieht es ja auch von den Paarungen her, finde ich, deutlich attraktiver aus als in der letzten Woche, kleine Anmerkung. Da hatten wir ja nur so eine Viererkonferenz und kein Spiel hat mich so richtig vom Hocker gerissen. Aber jetzt, finde ich, haben wir ein paar schöne Partien und die größeren Namen dabei am Samstag. Das sind ja schon mal gute.
Zum Beispiel Augsburg.
Zum Beispiel Augsburg. Gegen Werder Bremen in einem, ja, vielleicht dann namentlich nicht das größte Spiel, aber vielleicht mit das Spannendste, was die Tabelle angeht. Denn Augsburg hat ja für mich fast so ein bisschen überraschend ja dann doch am Ende bei Frankfurt verloren, obwohl sie deutlich besser in Form waren als die Adler zuletzt. Und ja, deswegen ist Frankfurt jetzt wieder 6 Punkte weg. Sonst hätte Augsburg ja in diesem 6-Punkte-Spiel quasi großen Schritt noch Richtung Platz 6 machen können. Trotzdem sind sie hinter Platz 7 nur ein Punkt. Hoffenheim, haben wir gesagt, hat auch Chancen, Punkte nachzulegen. Also diese Mannschaften haben jetzt die Möglichkeit, sich da für Europa irgendwie in Stellung zu bringen oder eben nicht mit ihren Spielen. Gleichzeitig Werder durch den letzten Sieg, auf den sie lange wieder warten mussten, hatten ja auch eine richtige Formschwächephase, sind sie bei 34 Punkten, heißt nur noch 5 Punkte hinter Augsburg und könnten mit einem Sieg vielleicht doch nochmal im Saisonfinale ein bisschen Schwung und Druck auch auf Europa ausnehmen. Also es ist das Duell um Platz 7 so ein bisschen gerade. Deswegen steht noch was auf dem Spiel. Darauf wollte ich hinaus.
Du interpretierst da sehr viel in dieses Spiel rein. Also ob Werder noch mit Rang 7 was zu tun haben wird, weiß ich jetzt nicht. Aber okay, lass ich
trotzdem. Ich glaube, das hängt natürlich stark von diesem Spiel ab. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt raushöre, dass du sagst, Augsburg gewinnt.
Unabhängig davon, was ich zu diesem Spiel denke, glaube ich, zwischen Werder und Augsburg sind ein paar Mannschaften dazwischen, also auch drüber Freiburg, aber auch Hoffenheim und Heidenheim, wobei ich Heidenheim genauso wenig zutraue, da irgendwie in Richtung Rang 7 noch mitzuspielen, bei Werder auch nicht. Das ist, die Saison ist mehr oder weniger tabellarisch vorbei für Werder. Klar, hier und da ein Sieg, schön und gut, aber da wird nach oben nichts gehen und nach unten nichts gehen. Von daher, die können ein bisschen befreit aufspielen, finde ich, denke ich, nach dem Sieg gegen Stuttgart jetzt. Und bei Augsburg, klar, da geht es wirklich noch um Rang 7. Rang 6 ist wahrscheinlich auch schwer, weil es 6 Punkte sind. Ne? Da hat man das Endspiel gegen die Eintracht verloren. Aber Rang 7 ist allemal zu haben, vor allem weil die Freiburger auch nicht konstant sind. Von daher, klar, ganz klare Sache, Augsburg muss dieses Spiel gewinnen. Aber auch hier, also wenn der Achte gegen den Elften spielt und die einen haben schon 11-mal verloren und die anderen schon 14-mal verloren, dann weißt du natürlich auch wieder vorab nicht, was du bekommst. Es ist schwer im Dreiweg da eine Prognose abzugeben, finde ich.
Also ich tendiere Richtung Augsburg. Ich muss ja kein Geheimnis draus machen. Ich glaube, dass auch ein paar
dein Herz für Augsburg schlägt.
Paar dieser Niederlagen von Augsburg stammen ja auch noch unter einem anderen Trainer und danach wurde vieles besser. Das muss man, glaube ich, schon sagen. Ich fand sie eigentlich echt gut in Form. Ich habe ihnen auch gegen Frankfurt recht viel zugetraut. Am Ende lief das Spiel ja auch ein bisschen unglücklich, dass man das dann hinten raus zumindest mit diesem Spielstand auch verliert. Werder hat einfach weiter, finde ich, Riesenprobleme, wenn du dir das anguckst, was die defensive Stabilität angeht. Ich glaube nicht, dass sie in Augsburg, was ja auch eine ordentliche Form hat, weiterhin, ich glaube nicht, dass sie ohne Gegentreffer davon kommen in Augsburg. Und wenn sie sich dann doch wieder schwerer tun, was ihr Offensivspiel angeht, weil eben Duxch dann doch nicht in dieser Form ist, obwohl er jetzt zumindest mal wieder einen Elfmeter schießen durfte. Ich glaube, Werder hat jetzt lange nicht gewonnen und ist auch richtig erleichtert. Die wissen selber natürlich, die spielen jetzt nicht unbedingt um Europa mit, sondern sie brauchten wahrscheinlich diese 3 Punkte jetzt noch, die sie geholt haben, um nicht mehr unten reinzurutschen und irgendwie die dramatische Abstiegssaison, wo sie am Ende doch noch reinrutschen, wieder zu erleben. Ja. Ja. Das haben sie jetzt geschafft. Augsburg hat noch was zu gewinnen. Augsburg wirkt unter dem Trainer, unter Torup sehr diszipliniert, gefällt mir ganz gut, spielt zu Hause, haben wir sowieso gesagt, wer spielt gerne an Augsburg? Das ist hier fast schon der Leitspruch dieses Podcasts. Und 1,8er Quoten, ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass da vielleicht doch die 2 steht, weil sie in der Tabelle nicht so weit auseinander sind, aber ich verstehe schon, für mich sind sie Favorit, ich glaube, Augsburg gewinnt das.
Ja, kann ich verstehen, denn es gibt eine Statistik, die dein Bauchgefühl untermauert, und zwar eindrucksvoll, der FC Augsburg holte in der Bundesliga gegen keinen Verein mehr Siege als gegen den SV Werder Bremen, 12 an der Zahl, das ist Augsburg ja jetzt nicht so urlange in der Bundesliga, wie man ja weiß. Und gegen kein anderes Team erzielten die Fuggerstädter in der Bundesliga auch so viele Tore wie gegen Werder. Also da trifft man schon offenbar auf seinen Lieblingsgegner oder auf eine Mannschaft, die einem sehr liegt, gegen die man sehr, sehr gut spielt. Historisch gesehen besser als gegen alle anderen in der Bundesliga. Von daher allein mit Blick darauf kann man natürlich mit Fug und Recht sagen, hey, hier setze ich auf Augsburg. Ich meine, sie haben ja vor der Niederlage in Frankfurt ja auch 5 ihrer letzten 7, also jetzt 5 ihrer letzten 8 Spiele gewonnen, also trotz Niederlage in Frankfurt. Da führten sie ja auch 1-0, ist ja die Tendenz und die aktuelle Form ja trotzdem nicht schlecht. Du kannst in Frankfurt ja natürlich auch mal verlieren, ist ja grundsätzlich keine Schande, auch wenn es mit Blick auf Platz 6 und die Tabelle natürlich sehr, sehr bitter ist. Aber das ändert ja nichts an der generell guten Form unter Torup, ne? Und von daher bin ich da bei dir. Aber mich hat Bremen auf der anderen Seite überrascht gegen Stuttgart. Ich glaube, da waren wir beide klar auf den Stuttgart-Sieg. Ne? Ich ging sogar so Richtung Handicap. Ich hätte nicht gedacht, dass Bremen da irgendwie was dagegen halten kann. Und dann gewinnen sie sogar. Also der Punkt hätte mich schon überrascht, aber dass sie da gewinnen, muss man auch sagen. Werder hat solche Ergebnisse auch immer mal drin. Und deswegen will ich hier nicht den Fehler machen, sie komplett wieder zu unterschätzen.
Sie haben die auch mal drin, das war jetzt aber auch wieder zu Hause. Und das Ding bei Werder ist auch, sie haben die nicht Woche für Woche drin, weißt du? Also ja, sie haben jetzt wieder ihr Ergebnis abgefrühstückt. Das ist auch so ein bisschen mein Gefühl. Sie haben diese 3 Punkte geholt, die sie, glaube ich, noch brauchten in der Tabelle, damit es nicht nochmal eng wird. Und am Ende war es natürlich trotzdem auch eine sehr, sehr knappe Abseitsentscheidung, über die wir bei Stuttgart dann noch reden am vergangenen Wochenende.
Das ist natürlich korrekt. Also dass Augsburg hier favorisiert ist, da gehe ich mit. Die Sache ist, sind die 1,80er Quoten auf den FCA so interessant, dass ich sage, ich tippe das, da kommt halt eins zum anderen. Die ist mir dann vielleicht ein Ticken zu riskant, aber ich bin schon bei dir. Augsburg ist favorisiert und Werder, also auch wenn Werder jetzt gewonnen hat gegen Stuttgart und nur ein Gegentor gegen Stuttgart ist ja sogar positiv. Aber ich würde auch sagen, die Abwehr macht Probleme. Also vielleicht blickt man darauf, dass man sagt, Augsburg over 1,5. Das ist mal ein Tipp, den wir so häufig hier nicht besprechen, aber den man ja auch tippen kann, je nach Wettanbieter. Und wir wissen es ja, Werder Bremen kriegt fast immer ein Gegentor. In aller Regel sind es ja auch wirklich 2. Also auch mit Blick auf die Auswärtstabelle oder Gegentore in der Fremde. 27 Gegentore in 15 Spielen in der Fremde. Generell, glaube ich, 50 Gegentore sind so viele, dass man sagen kann, selbst wenn sie am Ende ein 2-2 vielleicht holen, will ich nicht ausschließen, aber sie könnten mal wieder 1, 2 oder 3 Gegentore kassieren.
Ja, so ist es. Und die Frage ist, könnte das auch Bayern München passieren, denn die spielen gegen ihren vermeintlichen Angstgegner in den letzten Jahren. Eintracht Frankfurt reist nach München, hat wie gesagt das kritische Duell am vergangenen Wochenende gegen Augsburg gewonnen. Dadurch haben sie sich ja wieder ein bisschen Luft verschafft auf diesem Platz 6, der, wir wissen es, potenziell ja sogar zur Champions League noch reichen kann, wenn wir das alles richtig sehen und Borussia Dortmund die Champions League gewinnen könnte. Also dieser Platz wurde ein bisschen gesichert am vergangenen Wochenende von den Frankfurtern, weil die Konkurrenz da auch mitgespielt hat. Sowohl Freiburg nicht alle 3 Punkte geholt, Augsburg dann im direkten Duell. Und jetzt kommt Bayern, natürlich der vermeintliche Favorit, natürlich relativ niedrige Quoten, 1,40. Aber Frankfurt spielt noch um was und Bayern haben wir in dieser Saison gerade in der Bundesliga schon öfter um gar nichts mehr spielen sehen. Ne?
So, die Ausgangslage wie folgt. Die Bayern spielen am Dienstag Champions League zu Hause gegen Real Madrid. Und das, glaube ich, sollte stark in den Hinterköpfen stecken.
Das ist das einzige Spiel mit Relevanz noch. Ne?
Ganz genau, darauf wollte ich hinaus. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ich dachte schon, gegen Union werden sie nicht so super motiviert sein und es zumindest schwerer haben. Aber das war ja alles noch nicht schwer. Also wie leicht es ihnen fiel, da Union auseinanderzuschrauben am Ende mit 5:1, wobei das, ne, das Tor war ja wirklich nur Makulatur da in der, ja, ich glaube, 90. oder so. Also es war ja Cruise Control und es fiel ihnen so leicht. Und auch da dachte ich mir, vielleicht sind sie ein bisschen, ne, ja, nicht mit den Gedanken bei der Sache und dann kann Union sie nerven, weil Union das häufig macht und da ist es auch nicht passiert. Deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite, wie du schon sagst, geht es eigentlich um nichts mehr in der Bundesliga. Und sie werden mit den Gedanken bei Real Madrid sein, aber auf der anderen Seite haben sie auch gezeigt, wenn sie ernst machen, dann kann es doch mal wieder unbequem werden für den Gegner. Und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, welches Bayern wir da sehen werden.
Ja, die Frage ist natürlich, wie kann es ausgehen, wenn Bayern nicht ernst macht? Weil ich glaube nicht, dass sie hundertprozentig ernst machen. Es gibt einfach zu viel Unwägbarkeiten. Das Problem bei Bayern ist ja auch, dass du gerade auf den Offensivpositionen entweder verletzte oder angeschlagene Spieler hast. Heißt, wenn du jetzt sagst, wir wollen die schonen, die hundertprozentig fit sind, dann spielst du eher C11, also B11 sogar am Wochenende, könnte ich mir sogar vorstellen. Bayern ist gerade jetzt, wo dieser 5. Champions-League-Platz für die Bundesliga festgelegt ist, ist ja wirklich eigentlich durch, was die Bundesliga angeht. Und es wäre grob fahrlässig, wenn du an diesem Wochenende auch nur einen Harry Kane den Rasen betreten lässt und der sich verletzt. Ne? Also das, solche Situationen musst du eigentlich vermeiden in der Situation, in der Bayern ist, weil es gibt auch keinen Grund, diese Situation stark zu befeuern. Er spielt auch nicht mehr wirklich um den Torrekord. Das hat sich in den letzten Wochen ein bisschen erledigt. Da wird er wahrscheinlich nicht mehr rankommen. Also warum sollte man das machen? Dann wird dann Mathys Thiel vielleicht anfangen. Der hat sich als Joker gezeigt. Das ist ein guter Spieler. An einem guten Tag kann er sicherlich auch gegen Frankfurt treffen. An einem guten Tag kann Frankfurt das vielleicht aber auch dann eher verhindern als bei einem Kane und Co. Ich finde, in der Gesamtlage, so fair muss man einfach sein, wenn eine Mannschaft hier diesen Wettbewerb nicht mehr so hundertprozentig ernst nimmt, während die andere Mannschaft um Platz 6 spielt und mit einem weiteren Sieg dann einen sehr, sehr großen Schritt machen könnte, finde ich schon die doppelte Chance sehr interessant, weil wir da im Schnitt fast Dreierquoten kriegen. Ne? Also ein Unentschieden oder ein Sieg Frankfurt gibt Dreierquoten. Gerade das Unentschieden könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also, dass Bayern sich da nicht abschießen lässt, sich ein bisschen Selbstbewusstsein dann auch holen will, aber dass sie vielleicht doch dann, ja, wenn es spitz auf Knopf geht, eben nicht diese 100% geben, weil jeder Spieler weiß, eine Verletzung bedeutet, ich spiele vielleicht kein Champions-League-Finale. Ich übrigens auch bei Bayern, wenn ich mir hier wehtue, ist es das wert, ich will auch noch zu einer EM fahren und Co. Und in der Liga geht es wirklich um gar nichts mehr. Also ich komme um diese Gesamtlage bei den Bayern nicht drum rum. Ich sag doppelte Chance auf Frankfurt.
Da bist du mutiger als ich. Ich glaube auch, dass Kane spielen wird. Der Kicker schreibt, gut möglich, dass Tuchel die Partie gegen Frankfurt in Bezug auf die Startelf als Testlauf nutzt. Also, dass die Top-Elf ran muss, um die Generalprobe bestmöglich zu bestreiten. Wir müssen es abwarten, aber ich bin da nicht so mutig wie du. Und dass Kane nicht spielt, das gab es ja in der Saison, glaube ich, eh fast nie. Der will ja immer spielen deswegen und seine Tore machen. Und deswegen glaube ich schon, dass er spielen wird. Vielleicht wird er dann, wenn sie 2-0 führen oder so zur 70. ausgewechselt. Okay, das ist was anderes. Aber ich glaube, dass er beginnen wird und dann, dass wir trotzdem ein motiviertes Bayern sehen. Weil sie spielen halt zu Hause, sie spielen nicht in Frankfurt. Ne? In Frankfurt ist eine andere Geschichte. Da haben sie in der Hinrunde 1-5 verloren. Das war in der letzten Dekade die geteilt höchste Klatsche, die Bayern kassiert hat. Die andere war auch in Frankfurt mit dem gleichen Ergebnis vor ein paar Jahren. Und überhaupt muss man natürlich sagen, die Frankfurter, die spielen ganz gerne gegen die Bayern und andersrum die Bayern nicht so gern gegen die Frankfurter. Denn der FC Bayern verlor 4 der letzten 9 Bundesligaspiele gegen die SGE, bei auch einem Unentschieden. Ich glaube, die ähnlich schlechte Bilanz haben sie nur gegen Gladbach. Also ja, das sind irgendwie eins der, oder die beiden Teams, die die Bayern irgendwie gar nicht mögen, bei denen es immer mal wieder Überraschungen gibt. Also auch Heimniederlagen, nicht nur Unentschieden. Man kann natürlich dann auf die doppelte Chance gehen mit Blick auf diese Bilanz. Und ich will das auch nicht ausschließen, aber die Schonungsbayern, die jetzt mit der B11 anlaufen und gar keine Lust haben, die sehe ich dann auch nicht bei aller Liebe.
Ich finde einfach, also ich finde die Quoten da interessant. Die Chancen sind deutlich höher als zu anderen Zeitpunkten in der Saison, wenn man auf die Bayern oder gegen die Bayern tippt. Und wir sind bei Bayern wirklich halt bei so Mannschaften hinten raus in der Saison, wenn alles eigentlich in Stein gemeißelt ist, wenn es vielleicht einen anderen Wettbewerb gibt, wo es noch um was geht, ist es auch generell natürlich viel schwerer zu tippen, weil du nicht wirklich vorhersagen kannst, wer spielt, um was geht es der Mannschaft, wie motiviert werden sie auftreten. Wir haben Heidenheim, wir haben Niederlagen gegen Heidenheim und Co. gesehen, der Bayern vor ein paar Wochen schon. Also das ist einfach auch eine, ja, in den Endphasen von Spielzeiten wird es immer solche Mannschaften geben. Und deswegen, wenn, dann nehme ich das, was sich lohnt.
Na gut, also ich merke nur noch an, Frankfurt auswärts auch nicht so prickelnd unterwegs. Erst 4 Auswärtssiege, das ist ein bisschen dürftig in der Saison. Und sie gewann in der Rückrunde nur eines der 6 Bundesliga-Gastspiele. Also sie sind in der Fremde jetzt auch nicht so furchteinflößend. Aber klar, ne, gegen Bayern ist immer was Besonderes. Und man muss trotzdem dazu sagen, die Waffen zu haben, oder haben sie, tief zu stehen und dann umzuschalten, die hat die Eintracht. Ne? Mit Marmoush, der sehr schnell ist, der schön in die Tiefe gehen kann. Mit dem einen oder anderen Spieler auch. Ekitike zum Beispiel soll jetzt auch nicht der Langsamste sein. Also sie werden Umschaltsituationen und Möglichkeiten bekommen. Und da können sie natürlich bei den Bayern Schaden zufügen. Aber am Ende, ja, vielleicht geht es unentschieden aus, vielleicht, weil die Bayern sich hinten raus sagen, komm, so wichtig ist nicht. Vielleicht, aber doppelte Chance, nein, und ich bin dann trotzdem. Also eine nicht gelungene Generalprobe vor dem großen Real Madrid-Spiel, also zum Beispiel eine Niederlage, boah, das ist nicht vorstellbar für
juckt mich. Juckt die nicht. Ich sag dir, das juckt die nicht. Freiburg gegen Wolfsburg, nächstes Spiel. Wolfsburg übrigens auswärts auch nicht so einschüchternd, aber zu Hause auch nicht. Spielen eine ziemlich schwache Saison, die Wölfe. Aber unter Hasenhüttl konnten sie schon 2-mal gewinnen zumindest und haben sich ja so ein bisschen wieder dadurch absetzen können, zumindest von Bochum und Mainz. 4 Punkte trennen sie vom Relegationsplatz. Das heißt, mindestens 3 bis 6 Punkte will man in die Saison noch einfahren, wenn man da unten nicht doch noch reinrutschen will, gerade weil die Mainzer ja einiges an Druck verbreiten. Also raus aus dem Schneider sind sie noch nicht ganz, können jetzt bei Freiburg aber natürlich nachlegen. Freiburg selber, haben wir auch gesagt, steht auf Platz 7. Das ist im Moment der Conference League Platz, wenn Leverkusen den Pokal gewinnt. Heißt auch, für die geht es darum, diesen Platz jetzt zu verteidigen in der durchwachsenen letzten Saison von Christian Streich.
Ja, irgendwie durchwachsen spielen sie, ne? Die Freiburger. Jetzt wieder nicht gewonnen gegen Mainz zu Hause. Ist jetzt nicht ganz so überraschend gewesen, weil Mainz die eine super Form hat und voller Selbstvertrauen strotzt. Aber aus Freiburger Sicht natürlich gegen den Drittletzten war es. Da wieder zu Hause nicht gewinnen, ist einfach ein bisschen dünn. Jetzt haben sie die nächste Chance, mal wieder zu Hause zu gewinnen, was ihnen einfach nicht so häufig und konstant gelungen ist in der Saison. Erst 5 Heimsiege in 15 Spielen. Ne? Das ist dünner, als man es in den letzten 2, 3, 4 Jahren kennt. Unterstreich. Und sie haben auch eine bemerkenswerte Durststrecke, denn seit 6 Heimspielen haben sie nicht mehr gewonnen. 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Das ist die längste Durststrecke vor heimischer Kulisse seit 2013. Also seit 11 Jahren nicht mehr so lange auf einen Heimsieg warten müssen. Wird es denn mal wieder Zeit, Julius, oder geht es so weiter?
Ich glaube, es wird mal wieder Zeit. Ich glaube, man wird sich noch mal ein bisschen zusammenreißen. Es geht noch um was. Man geht jetzt auch auf Trainerabschied zu, was ja bei Freiburg tatsächlich eine emotionale Geschichte ist. Und ich muss sagen, dass Wolfsburg tatsächlich, ich habe ja gedacht, Mensch, die Mannschaft ist besser als das, was wir sehen. Hasenhüttl gefällt mir als Trainerwahl. Aber du siehst auch ganz klar, diese Mannschaft kriegt Hasenhüttl, braucht mindestens die Sommerpause. Und da müssen wir mal gucken, was aus dieser Mannschaft gemacht wird, dass er mit der Mannschaft in Ruhe arbeiten kann. Ich fand eigentlich jeden der Auftritte, die sie jetzt hatten, auch nicht wahnsinnig gut unter Hasenhüttl, und irgendwas ist da wirklich in dieser Saison. Arnold selber als Kapitän hat ja gesagt, Mensch, ich will einfach nur noch 6 Punkte holen und dann will ich, dass die Saison vorbei ist. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Spielzeit, die so beschissen gelaufen ist, und so spielen sie auch ein bisschen. Ich glaube, Freiburg hat zu Hause ganz gute Chancen, hier diese 3 Punkte Richtung Conference League, Richtung Platz 7 mitzunehmen. Deswegen ist mein Tipp auch simpel auf Freiburg hier.
Der ist simpel, ne? Aber wie gesagt, vielleicht wird es ja wirklich mal wieder Zeit. Also ich habe schon auch das Gefühl, wenn das wirklich ja jetzt schon 11 Jahre nicht mehr so schwach zu Hause waren, also mit dieser Durchstrecke, ne? 6 Heimspiele, kein Sieg, dann wird es mal wieder Zeit, dass die endet und die Wahrscheinlichkeit wird jetzt nicht geringer, dass es vielleicht mal endet. Gleichzeitig gewann Freiburg 4 seiner letzten 5 Bundesliga-Heimspiele gegen Wolfsburg. Also gegen die lief es ja zu Hause ganz gut. Und jetzt, auch wenn sie ja 1-0 gegen Bochum gewonnen haben, aber das war jetzt auch nicht ja der allerüberzeugendste Sieg an sich. Und in der Fremde Wolfsburg auch nicht gut. 3 Auswärtssiege gab es erst, 14 Auswärtstürchen gab es erst. Das sind sehr, sehr dünne Zahlen. Deswegen bin ich bei dir unterm Strich. 2,30er-Quoten auf Freiburg ist auch eine sehr, sehr spannende Quote, wie ich finde. Und da sind wir jetzt beim Thema, wenn vorhin Augsburg vielleicht eine 2er-Quote gehabt haben, wäre ich auch lieber drauf gegangen. Aber bei Freiburg, selbst wenn ich hier auch Zweifel habe, und ja, es kann natürlich 1-1 ausgehen, das ist, glaube ich, Wolfsburgs Lieblingsresultat in der Saison, aber die 2,30er-Quote, die lohnt sich dann bei mir zu sagen. Dann gehe ich auf einen Heimsieg.
Gut. Dann lass uns direkt weitergehen zum nächsten klangvollen Duell an diesem Samstag, auch noch um 15:30 Uhr, obwohl es sehr nach 18:30 Uhr klingt von der Ansetzung her. Es ist nämlich das direkte Duell um Platz 4. Das hat natürlich im Lichte der letzten europäischen Ergebnisse ein bisschen weniger Relevanz bekommen, weil Platz 5 wahrscheinlich auch für die Champions League reicht. Es ist das Duell zwischen einer Mannschaft, die Deutschland in Europa großartig vertreten, nämlich Borussia Dortmund, einer Mannschaft, die Deutschland in Europa beschämt hat, nämlich RB Leipzig.
Beschämt hat, um Gottes Willen.
Das Spiel ist in Leipzig. Leipzig steht 2 Punkte vor Dortmund in der Tabelle, also Dortmund kann den anvisierten Platz 4 mit einem Sieg im direkten Duell auch wieder erringen. Wie gesagt, beide Mannschaften sind, wenn Platz 5 wirklich reicht, schon nur noch einen Punkt von der sicheren CL-Quali rechnerisch entfernt. Also es steht nicht mehr so viel auf dem Spiel, wie wenn Platz 5 nicht irgendwie eine Gegebenheit wäre. Aber ich glaube, es ist generell immer ein emotionales Duell zwischen Leipzig und Dortmund. Wir haben Ex-Trainer dabei. Wir haben generell Mannschaften und Fanszenen, oder eine Fanszene, die den anderen Verein nicht mag. Und wir haben meistens intensive Spiele, wenn die beiden aufeinandertreffen.
Ja, wir haben meistens intensive Spiele. Wir haben nicht selten auch spannende Ergebnisse, also Resultate, die dann auch interessant sind. Gab ja das Hinspiel, um es kurz zu erwähnen, also Hinspiel, ich nenne das immer Hinspiel, es ist natürlich nicht offiziell das Hinspiel. In der Hinrunde im Dezember gewann Leipzig in Dortmund 3-2. Da ging es auch ein bisschen hoch her, also auch sportlich, aber sicherlich auch auf den Tribünen. Die hatten auch schon einen 4-1-Sieg der Leipziger in Dortmund. Ne, wir hatten natürlich auch Dortmunder Auswärtssiege, zum Beispiel ein 4-1 der Dortmunder. Wobei, das war das Pokalfinale, ein 3-1 der Dortmunder in Leipzig. Also allein an diesen Ergebnissen, auch ein 3-2 der Dortmunder, sieht man schon auf. Hier gibt es auch mal sehr, sehr schöne Ergebnisse aus neutraler Sicht. Mit einigen Türchen, ne, mit hochklassigen Szenen und auch vielleicht schwer zu tippen im Resultat. Bemerkenswert nur, in den letzten 10 Spielen eine Remis hatten wir nie, Julius. Also eigentlich fallen hier immer über 2,5 Tore. Mit 2 Ausnahmen, glaube ich, treffen auch immer beide in den letzten 10 Spielen. Nur ein Remis gab es nie.
Ja, das macht es natürlich noch ein bisschen spannender. Interessanterweise wären Unentschieden, habe ich ja gerade gesagt, wenn man mit Platz 5 rechnet würde, und Unentschieden für beide reichen, um die Champions League zu sichern. Also es wäre tatsächlich das Ergebnis, womit beide wahrscheinlich am Ende sehr gut leben könnten, weil dann hast du den Rest der Saison keinen Stress mehr, sollte Platz 5 wirklich feststehen. Und Platz 5 würde ja tatsächlich fast schon feststehen, wenn Borussia Dortmund unter der Woche einen Sieg einfahren könnte im internationalen Geschäft. Denn ähnlich wie bei den Bayern muss man auch hier sagen, Dortmund nicht mehr wahnsinnig unter Druck in der Liga, weil für Platz 5 eben für die Champions League fast reichen könnte. Und dann auch unter der Woche Champions League Halbfinale, aus Dortmunds Sicht auch alles andere als Business as usual, sondern vielleicht eine, zumindest für diese Generation, man sagt ja, eine Generation ist alle 10 Jahre, einmalige Chance, überhaupt ins Champions League Finale einziehen zu können. Da steht natürlich auch eine Menge im Spiel, und ich kann auch bei allem, was man sagt und tut, nicht, kann mir nicht vorstellen, dass es gar nicht im Hinterkopf ist, weil das ist das größte Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte. Und dann hast du bei Dortmund natürlich auch noch ein bisschen weniger Breite als bei den Bayern in der Qualität. Heißt, du hast vor allen Dingen ja, was den Stürmer angeht, auch immer Probleme, ne? Haller wieder angeschlagen, jetzt irgendwie wieder zurück, aber tut er sich erneut weh, dann hast du immer nur Füllkrug als Lösung. Also da gibt es schon viele Personalspielereien, die man vielleicht auch mit berücksichtigen muss, und das liegt schon als Schatten auch mit über diesem Spiel, ne?
Ja, ich habe Stats, die meinen Remis-Tipp, den nehme ich vorweg, den gebe ich jetzt auch ab, untermauern. Denn beide sind jetzt nicht so schlecht in Form generell. Leipzig ist seit 8 Pflichtspielen ungeschlagen, hat 6 davon gewonnen. Also die sind hinten raus im Schlusssport, na, gut unterwegs. Dortmund hat seit 10 Auswärtsspielen aber nicht mehr verloren. 6 davon gewonnen, 4 unentschieden. Also wenn Auswärtsformstärke auf generelle Formstärke trifft, dann könnte das ja ein Remis mal wieder geben, dass es eben länger nicht mehr gab. Und ich habe auch das Gefühl, dass das unentschieden ausgehen könnte, generell, denn ja, bei Bayern haben wir es angesprochen, bei Dortmund muss man es auch ansprechen. Natürlich werden da die Gedanken auch schon ein bisschen bei Mittwoch sein gegen PSG. Und ähnlich wie bei Bayern ist auch hier meine Argumentation, in der Generalprobe die verpatzen und da zu verlieren vor diesem größten Spiel in dieser Saison in der Champions League, das ist ein bisschen schwer vorstellbar.
Ja.
Und gleichzeitig Leipzig ist auch so gut drauf, dass es irgendwie auch schwer vorstellbar ist, dass die jetzt gegen Dortmund verlieren, vor allem weil sie jetzt da vorne ist, vor ihnen sind. Also wenn es hier in der 75. Unentschieden steht, riskiert da einer unbedingt mehr oder denken sie sich, nee, passt
Nee,
so.
ich
Ich
glaube,
glaube, ne?
das ist auch ein guter Grund noch für diesen Tipp, ist tatsächlich dann eben auch, dass diese Ausgangslage so ein bisschen so ist, dass Leipzig kann mit einem Unentschieden gut leben, weil sie Platz 4 halten und vermeintlich prestigeträchtig vor Dortmund stehen. Dortmund kann mit einem Unentschieden leben, weil es ihnen Platz 5 und damit die CL trotzdem sichern sollte und gleichzeitig sie so ein bisschen Gesichtsverlust vermeiden, kurz vor, also keine Krise mehr provozieren, kurz vor dem Champions League Halbfinale. Du willst dich vielleicht auch nicht unbedingt verletzen. Dortmund verteidigt sehr gut zusätzlich. Ich glaube, das wird schon für Leipzig dann ein anderes Spiel als gegen Mannschaften, die da öfter die Tür öffnen, während Dortmund sich vielleicht offensiver ein bisschen schwer tut jeweils. Dadurch haben wir vielleicht auch nicht so viele Chancen, so viele Tore, wie man bei diesem Spiel erwartet. 1-1 würde mich zum Beispiel überhaupt nicht wundern, genauso wie Leverkusen Dortmund ja auch ausgegangen ist. Und damit würde ich sagen, schließe ich mich dem
Ganz
Unentschieden-Tipp
kurz.
an. Ja.
Ich wollte Leverkusen Dortmund aufgreifen. Da war auch ein bisschen die Luft raus in dem Spiel. Oder anders gesagt, die Luft war gar nicht erst drin.
Ja.
Ganz spät ging es ein bisschen hitziger umher, aber da ging es ja weniger um Tore, sondern eher um Fouls und so Aufreger. Aber es war generell einfach ein bisschen ja, überschaubar, was da bei Leverkusen Dortmund lief, weil man
Absolut.
gesehen hat, die haben auch ein bisschen andere Sorgen, als jetzt in der Bundesliga
Ja,
ein
das
Spektakel zu sorgen.
war so ein bisschen das, was ich auch schon bei den Bayern gesagt habe. Wir sind in der Phase der Saison, wo du eben auch auswärtige Faktoren hast, die Motivation vielleicht ein bisschen. Und es war schon ein Spiel, wo die Intensität nicht ansatzweise so hoch war, wie man es in diesen Duellen vielleicht erwarten könnte. Kann hier passieren und kann sicherlich auch im Topspiel passieren. Das ist auch ein Topspiel, nämlich Leverkusen gegen Stuttgart, Erster gegen Dritter. Und Stuttgart scheint auch so ein bisschen die Luft auszugehen, ist aber natürlich auch mit Platz 5 schon Champions League qualifiziert, wenn es wirklich so kommen sollte. Also für die geht es auch nicht mehr um wahnsinnig viel. Und Leverkusen ist Meister. Das hast du schon auch gegen Dortmund gemerkt, ne? So richtige Dringlichkeit war eigentlich nicht da, bis ihnen dann das Gegentor gezeigt hat. Ach Mensch, jetzt müssen wir wieder ein Tor schießen für ein Unentschieden. Das 0-0 hätten sie, glaube ich, aber auch genommen. Also wenn sie
Das
das Gegentor nicht gekriegt
logisch,
hätten sie
logisch.
es auch genommen. Ich habe hier oft schon gesagt, ich glaube, Leverkusen geht nicht ungeschlagen durch die Saison. Dieses Tor in der 97. jetzt sagt natürlich irgendwann was anderes, weil jetzt hatten sie so oft Glück. Vielleicht reicht es doch, ne?
Oh, Julius schwingt um. Ich hab ja gesagt, ich kann mich nicht umentscheiden. Und dann hatte ich natürlich Glück in der was 97. Minute, dass mein Tipp bestehen bleibt, nämlich die Invincible-Saison, die ungeschlagene Saison, die wird es geben. Wie vor 2 Wochen festgelegt. Jetzt bleibe ich natürlich dabei. Also wenn sie so viel Glück gegen Dortmund in der Nachspielzeit haben, dann ziehen sie es die Saison auch durch. Wenn ich aufs Restprogramm gucke, Stuttgart, Dortmund haben sie überlebt. Stuttgart jetzt wird natürlich schwer, aber es ist halt ein Heimspiel. Da fällt es mir auch dann schwer, auf den Stuttgart-Sieg zu tippen, vor allem mit Blick auf Stuttgarts letzte Auswärtsdarbietung in Bremen. Ne? Das war ein bisschen wenig. In Frankfurt nächste Woche könnte es noch kribbelig werden für die Leverkusener, aber danach Bochum und Augsburg, da sollten sie nicht verlieren. Deswegen, ich bleibe bei der ungeschlagenen Saison, bei dem ungeschlagenen Tipp Leverkusen. Zumindest verlieren werden sie das
In der
nicht.
Bundesliga oder generell?
In der Bundesliga und auch im Pokal natürlich, denn
Und ja, die spielen aber auch noch Europa League. Die klammern wir
das
jetzt aus.
besprechen wir am Montag, lieber
Ah, okay,
Julius.
das ist ja super. Wer das wissen will, muss da also einschalten. Okay. Super. Dann haben wir euch schon mal gesagt, dass am Montag eine Folge kommt für alle europäischen Halbfinals, Champions League, Europa League. Ich denke, wir nehmen auch Conference League dann mit rein. Das passt dann ja von den Spielzahlen. So, wie auch immer, Leverkusen wird da antreten müssen. Das ist sicherlich auch Priorität Nummer 1 gerade. Trotzdem, Ja, ist natürlich jetzt auch der Punkt, dass Stuttgart auch ein wenig, und mein Gott, wie verständlich wäre, dass die Luft hinten raus ausgeht. Sie sind wahrscheinlich für die Champions League qualifiziert. Sie haben nicht ihre Saisonziele erreicht, sondern meilenweit übertroffen. Und wenn dann vielleicht auch so ein bisschen, ja, die Beine schwerer werden, die Passstaffetten ein bisschen an Tempo verlieren, das ist nun mal auch der Fußball, den sie spielen, wird es ein bisschen komplizierter. Das haben wir gegen Werder das erste Mal jetzt so richtig gesehen. Bayern mit dem absoluten Selbstbewusstsein, dieses Spiel zumindest nicht verlieren zu wollen und natürlich auch eine sehr attraktive Spielanlage. Trotzdem, Stuttgart hat auch im Hinspiel gezeigt, ne, mit der richtigen Herangehensweise, eine der Mannschaften, die Leverkusen richtig herausfordern können. Das müssen wir aus dem Hinspiel schon mitnehmen. Auch hier könnte ich mir ein Unentschieden am Ende gut vorstellen, weil ich glaube, Bayer kann damit sehr gut leben. Natürlich sind sie zu Hause irgendwie auch trotzdem der Favorit. Ich würde mich aber anschließend sagen, Bayer verliert dieses Spiel wahrscheinlich nicht. Ich glaube aber, sie brauchen wieder ein Tor dafür. Ich glaube schon, dass wir auf beiden Seiten, dafür ist Stuttgart dann doch zu flexibel, hat zu viel Klasse. Ich glaube, die können treffen. Und ich glaube, dass wir deswegen beide Mannschaften treffen hier auf jeden Fall sehen. Vielleicht kombiniert mit einem Unentschieden, vielleicht kombiniert mit einem Leverkusen-Sieg, also beide treffen, Leverkusen gewinnt. Je nach Gefühl, was der Tipper da persönlich hat. Ich habe leider keins, aber beide treffen sehe ich schon.
Du verkaufst das jetzt so, als wäre das ein mutiger Tipp bei Leverkusen gegen Stuttgart. Ist beide treffen ja fast schon eine Safe-Bet. Also da habe ich ja gar keinen Zweifel, dass das passiert. Ja, bei so attraktivem Fußball, den die beiden spielen. Ich glaube, das wird ein schönes Spielchen. Und dass es ein schönes Spielchen war, hat man übrigens schon zweimal in der Saison gesehen. Ne? In der Hinrunde endete es 1-1, aber da hat ja der VfB Leverkusen in Halbzeit 1 an die Wand gespielt. Das war ja Wahnsinn. Ich glaube, sie hatten irgendwie 17-2 Torschüsse oder so, give or take. Und dann kam Leverkusen in der zweiten Halbzeit um Ausgleich und da hast du gemerkt, Stuttgart, na, so richtig trauen sie sich nicht mehr, nehmen sie es mal mit, das Unentschieden. Und auch im Pokal traf man sich ja im Februar und da ging es ja 3-2 aus, weil Leverkusen mal wieder die Last-Minute-Leverkusener waren. In der 90., 92. den Siegtreffer erzielte und das war auch ein Top-Spiel. Da hast du gesehen, da spielen einfach die spielerisch beiden besten Mannschaften der Bundesliga gegeneinander. Das werden wir, glaube ich, auch jetzt am Samstag sehen. Und dann, dass beide treffen, davon gehe ich aus. Also beide treffen over 2,5 ist ein Tipp, den ich für sehr, sehr wahrscheinlich halte. Vielleicht hat Leverkusen wieder den Lucky Punch, weil eben Stuttgart ja zuletzt ein bisschen wackelte in der Fremde, also jedenfalls in Bremen. Und weil sie auch schon 6 Auswärtsniederlagen kassiert haben. Ne? Das sind dann doch recht viele für ein Top-Team, das so attraktiv spielt. Also zum Vergleich, Dortmund eine Auswärtsniederlage, Leverkusen natürlich noch gar keine, haben ja noch gar keine kassiert. Also ja, auch die unstabilen Frankfurter zum Beispiel 6 Auswärtsniederlagen, selbst Heidenheim und Köln haben nur eine Niederlage in der Fremde mehr als Stuttgart kassiert. Deswegen, wenn es am Ende 2-1, 3-1 oder 3-2 für Leverkusen ausgeht, weil Stuttgart hinten halt ein paar Probleme mehr hat, ist das nicht oder wäre das nicht überraschend. Aber auch ich so vom Dreiweg muss sagen, auch hier bin ich eher wieder, wenn ich im Dreiweg tippen muss, beim Remis.
Okay, ich hätte schon gesagt, wahrscheinlich Leverkusen gewinnt und beide treffen ist mein Go-To-Tipp und meine Go-To-Website. Kennst du die, Alex? Die ist nämlich wettbasis.com, denn da kriegen wir nicht nur alle Infos rund um die Bundesliga, sondern um die gesamte Fußballwelt. Prognosen, Vorschauen, Tipps, Quotenvergleiche. Es scheint sich herauszukristallisieren, dass Liverpool in der Premier League nicht mehr mit dabei ist. Trotzdem gibt es noch ein Meisterrennen zwischen City und Arsenal. Wen das interessiert, wir haben die ersten Entscheidungen, die ja schon langsam fallen können in der zweiten Liga. Wer steigt auf, wer muss bleiben? Leider der HSV, sage ich als Hamburger, aber man ist ja Koma gewohnt. Was ich auch gewohnt bin, ist auf jeden Fall Freude, und zwar, wenn ich auf wettbasis.com vorbeischaue. Und ihr könnt das auf jeden Fall auch tun, wenn ihr euch da rundum informieren wollt. Wir informieren weiter über die Bundesliga hier. Und das nächste Spiel ist am Sonntag Gladbach gegen Union Berlin. Ein Spiel von Mannschaften, die mich in dieser Saison meistens nicht begeistert haben. So fair muss man sein. Die beide auch noch ein bisschen unten reinrutschen können. Ne? Union wieder nur noch 2 Punkte vom Relegationsplatz weg. Und auf der anderen Seite hast du dann da die Gladbacher. Die sind 4 Punkte vom Relegationsplatz weg. Gerade Union gegen Bayern natürlich aber ein schockierender Auftritt teilweise. Ne? Also da war es wirklich ein Trainingsspiel. Das lag nicht unbedingt an der Stärke der Bayern, sondern da hat man zu Hause sich abschießen lassen. Und das macht natürlich schon Sorge, weil Gladbach bei allen Fehlern, die sie haben, die Offensivpower bringen sie mit, haben wir auch letztes Wochenende wieder gesehen.
Ja.
Und wenn wenn eine Mannschaft das geschehen lässt und Gladbach nicht genauso wehtun kann, wie Gladbach ihm wehtun kann, dann kann es auch wieder böse werden.
Die Offensivpower bringen sie mit. Ich glaube, sie haben die 6 meisten Tore geschossen in der Bundesliga. Das ist schon bemerkenswert. 53 Tore ist jetzt so schlecht nicht. Das klingt nach Europacup-Team. Aber
übrigens auch, ich glaube, die zweitmeisten Tore kassiert zusammen mit Bochum.
Ja. 60 Gegentore kassiert, nur Darmstadt mit 72. Also man sieht, woran man im Sommer wohl arbeiten sollte. Also auf dem Transfermarkt, vielleicht auch auf dem Platz in der Trainingsarbeit. Aber ja, nach vorne sind sie nicht so schlecht unterwegs. Und vor allem zeigen sie ja auch teilweise, dass sie Moral haben. Ne? In Wolfsburg kam man ja zurück nach Rückstand, gewann, glaube ich, 3-1. Jetzt kam man auch immer wieder zurück gegen Hoffenheim. Ist natürlich dann bitter, dass du es in der 90. verlierst. Aber spricht ja auch Bände für die beiden Rollercoaster-Teams da, dass es dann nicht 3-3 ausgeht, sondern es den Lucky Punch für Hoffenheim da noch gibt. Und eben gegen Gladbach mit ihrer schwachen Defensive passte ja irgendwie dann doch ein bisschen ins Bild. Übrigens sehe ich es gerade, witzigerweise, Hoffenheim hat genau die gleiche Tordifferenz, Torbilanz, 53-60. Ja. Sei es drum, also Gladbach, zumindest offensiv, ne, ist da eine klare Formverbesserung zu erkennen. Bei Union ist wenig zu erkennen, was irgendwie mit Formverbesserung zu tun hat. Die Defensive ist besorgniserregend, 50 Gegentore, die Offensive ist sehr, sehr schwach, 26 Tore nur geschossen, zweitschwächste der ganzen Liga. Du merkst, worauf ich hinaus will. Ich tendiere hier zum Gladbacher Heimsieg.
Ja, und ich habe das ja auch schon so ein bisschen angedeutet mit einer Moderation. Ich würde das auch nicht ausschließen. Union, wenn sie unter Bielica gute Spiele geleistet haben oder Ergebnisse eingefahren haben, dann eher zu Hause. Da gab es jetzt aber auch eine ordentliche Abreibung. Dann jetzt Gladbach, die zumindest immer um alles mitspielen. Die sehe ich halt in der Lage, hier auch Union durchaus zu überrumpeln. Die haben einfach nicht diese Stabilität, die wir kennen. Es ist ja schon so, wenn wir uns die Statistiken dieser Mannschaften angucken, dass Gladbach da zuletzt eher auf dem absteigenden Ast war, schon in den letzten Saisonen, während Union Berlin immer so ein bisschen das positive Überraschungsteam war. Das sehen wir auch in den Ergebnissen. Eins der letzten 9 Bundesligaspiele hat Union Berlin nur verloren gegen Borussia Mönchengladbach. Also da klare Statistik Richtung Union. Die letzten 5 Duelle haben sie alle gewonnen gegen Gladbach und trotzdem sage ich, gut, aber die Zeiten haben sich geändert ein bisschen. Das ist nicht das Union, von dem diese Statistiken stammen zuletzt, sondern das ist ein wackeliges Union und Gladbach kann das schon auch ausnutzen an einem guten Tag. Ich glaube, sie werden auch einen guten Tag haben. Natürlich musst du immer auch damit rechnen, dass es trotzdem Gegentore gibt bei Gladbach. Und wenn es irgendwie, ist ja teilweise das Gefühl, im Notfall drehen sie sich um und schießen selber in den Winkel bei sich, damit das irgendwie wieder das Gegentor gibt, kann man auch noch mitnehmen. Aber ich tippe tatsächlich hauptsächlich auch auf den Gladbach-Heimsieg.
Zu Quoten, die jetzt gar nicht so untippbar sind, ne? 2,30, ja. Das ist auch gar nicht so unsexy. Pass auf, Folgendes. Ich packe jetzt meine Glaskugel aus, reib kurz dran und sag dir Folgendes. Wenn Bochum zu Hause gewinnen sollte und wenn, wir haben es noch nicht besprochen, aber Mainz gegen Köln gewinnen sollte, ist das nächste Spiel in der Besprechung, ist auch nicht so unwahrscheinlich und Union verliert, steht Union auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Ja. Und jetzt kommt meine Frage an dich, entlassen sie dann Bielica wieder, weil sie Panik schieben und weil sie sagen, wir brauchen hinten raus doch nochmal einen Trainerwechsel-Effekt?
Glaube ich nicht, aus dem simplen Grund, wir nehmen ja jetzt natürlich das nächste Spiel mit rein, quasi schon in unserer Besprechung. Aber ich glaube nicht, dass sie es machen werden, aus dem simplen Grund, dass wenig Gefahr herrscht, dass Köln noch an ihnen vorbei kann. Das liegt nicht unbedingt an Union, sondern es liegt an Köln. Und ich glaube, dass man dann sich schon bewusst ist, dass man auch mit Bielica in der Relegation über 2 Spiele gegen den Zweitligisten sehr, sehr gute Chancen hat, trotzdem drin zu bleiben. Und dass man das schon irgendwie über die Runden bringen wird, denke ich schon.
Und ich sage, Bochum muss dazu nicht mal gewinnen. Die können ja auch nur unentschieden spielen. Wenn Mainz gewinnt, ist Mainz an Union vorbeigesprungen. Und wenn Union also verliert, sogar unabhängig davon, wie die anderen spielen. Und vielleicht verlieren sie auch so, dass man ein wenig Hoffnung hat. Also so ein 0-2-0-3, wo einfach mal wieder nichts nach vorne geht. Ne? Hinten hast du keine stabile Abwehr. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es da eine Krisensitzung gibt. Und dass sie nochmal Panik schieben und den Trainer wieder entlassen. Und dann wieder das Interimsduo übernimmt. Um zu sagen, irgendwie die letzten, keine Ahnung, 3, 4, 5 Punkte zusammenkratzen, um die Klasse zu halten oder um zumindest nicht auf dem Relegationsplatz zu landen. Denn ja, ich glaube auch, Köln wird das nicht mehr schaffen, aber Relegationsplatz ist nicht unwahrscheinlich bei nur 2 Punkten Vorsprung vor Mainz und Bochum. Nur mal eine kurze These
meinerseits. Nein, gerade die Variante erneut mit dem Interimsduo, wenn du die jetzt gleichzeitig auch als Co-Trainer hast und so, die kannst ja nicht immer die Trainer entlassen, die Co-Trainer behalten, sagen, macht weiter so. Und es wird nicht, also ich glaube,
ich finde
dein Szenario relativ weit hergeholt. Ich glaube nicht daran, und das liegt natürlich, wir sind eh schon mitten in der Besprechung am zweiten Sonntagsspiel, auch Mainz gegen Köln, haben wir schon ein bisschen was zu gesagt. Es liegt natürlich daran, dass Köln das mit wen den Faden verlieren wird und da wie auch gegen Darmstadt am vergangenen Wochenende, wenn noch irgendeine Hoffnung da ist, dass die Kölner um den Klassenerhalt mitspielen, dann wird sie hier erneut implodieren, weil ich glaube, wir sehen Handicap-Sieg Mainz. Und wir sehen über eine Saison gesehen am Ende mit Darmstadt auf Platz 18 und Köln auf Platz 17 auch, dass sich vieles angleicht über 34 Spiele und die beiden qualitativ schlechtesten Mannschaften wahrscheinlich absteigen.
Das ist das endgültige Endspiel für die Kölner, ne? Jetzt war gegen Darmstadt schon ein Riesenendspiel oder eigentlich fast schon ein Pflichtsieg, weil ja Darmstadt, ne?
Die letzte, es war ja auch gleichzeitig eben noch eine Riesenchance, ne? Du kriegst genau einen Gegner, den du schlagen kannst, dann kannst du dranbleiben, kannst vielleicht irgendwas entfachen und du lässt sogar diese Chance liegen.
Genau.
Ich glaube, das tat noch mehr weh als, ja.
Absolut, aber sie haben eben nochmal eine Chance, weil jetzt das direkte Duell gegen Mainz ansteht. Also sie können auf 2 Punkte rankommen, wenn sie gewinnen.
Aber haben sie eine Chance?
Und das ist die letzte Chance, darauf wollte ich hin. Also das ist wirklich das Endspiel der Endspiele für den FC. Da haben sie Glück, eigentlich ein bisschen Glück, dass der Spielplansgestalter, ne, das so gelegt hat, dass jetzt eben nach diesem Tiefschlag gegen Darmstadt dann doch mal eine Chance herrscht. Denn wenn sie irgendein anderes Spiel hätten, hätte ich gesagt, ihr seid abgestiegen durch die Niederlage gegen Darmstadt. So haben sie nochmal eine Chance ranzukommen, aber sie müssen eben in Mainz gewinnen. Alleine, ich traue es ihnen nicht zu, ich bin bei dir, Mainz ist der Favorit. Wie Mainz sich präsentiert, imponiert mir sehr. Jetzt auch wieder den Punkt in Freiburg geholt, ne? War auch verdienter.
Also ich finde schon die bessere Mannschaft sogar auch gewesen über weite Strecken des Spiels.
Okay, lass ich mal so stehen, wie dem auch sei. Auf jeden Fall haben die ihren Aufwärtstrend auch auswärts mal bestätigt. Du musst ja nicht immer nur gewinnen. Jetzt einen Punkt mitnehmen hat ja in dem Fall auch gereicht, weil Bochum verloren hat. Jetzt sind sie über dem Strich. Und unter Henriksen so gut drauf, ne? Zuletzt in 5 Bundesliga-Heimspielen 13 von 15 möglichen Punkten geholt. Und dann verglichen mit diesem Köln, das am Boden liegt nach der Darmstadt-Niederlage. Ich setze ja auch auf den Mainzer Heimsieg. Ja. Dann ist die Abstiegsfrage übrigens beendet
und oder
beantwortet.
Wir können dann ja nochmal drüber reden, wie glücklich du den Spielplan und die Ansetzung findest, wenn Köln da irgendwie 3-0 verliert oder so. Ich tippe sogar wirklich Handicap. Ich glaube, Mainz kommt mit wehenden Fahnen, die sind top drauf. Auf der anderen Seite ist in Köln, glaube ich, eigentlich für alle, die es checken, schon, wenn du gegen Darmstadt verlierst, die zuvor 195 Tage jede einzelne Mannschaft dieser Bundesliga gespielt haben, außer dich, und dann gibst du ihnen quasi den Sieg. Denn ist schon klar, wo es hingeht. Köln ist mit einem schwachen Kader in die Saison gestartet, hat sich dann auch noch im Winter natürlich jede Möglichkeit genommen, durch diese Transfersperre irgendwas zu verändern. Der Trainereffekt blieb nicht ganz aus, aber man muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob nur ein Jürgen Klopp irgendwie mehr aus dieser Mannschaft hätte holen können. Ich finde sie wirklich, wie gesagt, enorm schwach besetzt, gerade offensiv. Wer soll das Team tragen? Wer soll das anführen? Und dann haben wir in der Tabelle die Situation, sagst du richtig, Mainz entfernt sich auch weiter, kann sich damit beschäftigen, dass sie allerhöchstens Relegation spielen. Und Köln kann sich definitiv damit beschäftigen, dass sie nächstes Jahr zweite Liga spielen, übrigens mit ein paar Abgängen und wieder keinen Zugängen. Also spätestens, wenn wir zweite Liga-Vorschau machen, können wir auch nochmal drüber reden, was das für Köln bedeutet im nächsten
Jahr. Oh ja, oh ja. Ich bin bei dir, wie Formstärke von Mainz, die sind auch zu Hause so beeindruckend. Verloren auch nur 2 der letzten 11 Bundesligaspiele gegen Köln, also auch unabhängig von der jetzt Henriksen-Form, sind sie auch generell gegen Köln jetzt nicht so schlecht unterwegs. Von daher, ja, ist natürlich auch keine gute Nachricht für Bochum und für Union Berlin und vielleicht ja auch für Wolfsburg, ne, wenn die Mainzer weiter so marschieren. Aber der Trend is your friend, hat jemand gesagt, der sich mit Fußball jetzt auch nicht so schlecht auskennt, der in München sitzt, und der Trend ist ganz klar Richtung Mainz marschiert und wird die Klasse am Ende, glaube ich, auch halten. Ja. Und Köln wird sie leider nicht halten können.
Ja, also Geheimrezept, ne? Wenn du eine enorm schwache Hinrunde spielst, enorm wenig Punkte holst, irgendwann einen neuen Bo verpflichten. Das scheint eine sehr gute Lösung zu sein für Mainzer, die sich schon ein paar Mal getragen hat. Zu spät dieser Tipp für Darmstadt. Die sind eigentlich schon abgestiegen, wenn man ehrlich ist. Da ändert auch der letzte Sieg nichts dran, denn wir haben die Situation, wenn Darmstadt noch einmal verliert in dieser Saison, sind sie auf jeden Fall abgestiegen. Könnte sogar bei einem Unentschieden so sein, denn wenn Bochum und Mainz mindestens einen Punkt holen und Darmstadt einen Punkt holt, sind sie auch schon direkt abgestiegen und das verschärft sich natürlich nur Woche für Woche. Also Darmstadt müsste jetzt jede Woche die komplette Punktzahl holen, während die Konkurrenz unter anderem formstarke Mainzer dann eben auch liegen lässt. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Es könnte sehr gut an diesem Wochenende so weit sein. Es hätte sehr gut am letzten Wochenende schon so weit sein können. Aber da haben sie nach 195 Tagen das erste Mal gewonnen. Und da bin ich, muss man ja fast sagen, Köln hat ein bisschen Glück im Spielplan, wenn man es so sieht. Bisschen Pech für Darmstadt, dass es so spät war und nicht mehr wirklich was bringt. Stell dir diesen Sieg vor 5-6 Wochen vor, dann wär's nochmal in der Verlosung gewesen. So kommt zu spät. Immerhin haben sie das Gefühl nochmal mitgenommen, ein Bundesligaspiel gewinnen zu können. Jetzt kommt der andere Aufsteiger Heidenheim, der hat diese Sorgen überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht an eine ganz große Redemption-Story bei Darmstadt noch. Unentschieden oder Sieg Heidenheim ist der Abstieg rechnerisch auf jeden Fall dann X2 der Tipp, der das naheliegt. Und ich glaube, die erste Gewissheit da unten wird auch an diesem Wochenende kommen.
Ja, X2 bin ich dabei. Reimt sich jetzt sogar, war nicht mal beabsichtigt. Ich wollte nur sagen, ja, Darmstadt gewonnen, aber wie sie gewonnen haben. Köln ist ja angerannt und hat seine spielerische Mängelliste dargelegt. Also ihnen fiel halt einfach viel zu wenig ein und Darmstadt war ja trotzdem auch nicht gut, aber irgendwann haben sie halt mal gesagt, ja, dann kontern wir halt doch mal und die Räume, die sich bieten, dann stolpern wir halt auch mal einen rein. Also es war ja kein verdienter Auswärtssieg oder kein gutes Spiel der Darmstädter, sondern eher die Unzulänglichkeit der Kölner. Und die Heidenheimer sind einfach eine viel bessere Fußballmannschaft als der FC. So, und funktionieren einfach viel besser, also auch mit Ball, auch gegen den Ball. Deswegen macht mir das der Darmstädter Sieg jetzt keine Hoffnung, dass man sagen kann, jetzt plötzlich gibt es auch bei Darmstadt wieder mehr Hoffnung, dass sie jetzt auch wieder gewinnen. Nee, das war einfach nur dem FC geschuldet. Deswegen ist Heidenheim die bessere Mannschaft. Es kann unentschieden ausgehen. Es kann den Heidenheim-Sieg geben, den Darmstadt-Sieg, an den glaube ich nicht. Dafür ist auch Darmstadt viel, viel, viel zu fußballerisch limitiert. Und dass Heidenheim ja mit den Großen mithalten kann, sagen sie eigentlich jede Woche. Ne? Auch Leipzig hat wieder enorme Probleme gehabt in Heidenheim. Auch, finde ich, eher mit Ach und Krach gewonnen. Sie haben Dortmund geärgert. Sie haben die Bayern mehr als geärgert. Sie haben Stuttgart mehr als geärgert. Da sollte es doch auch für Darmstadt reichen, mindestens irgendwie das 1:1 mitzunehmen. Und dann, glaube ich, ist Darmstadt abgestiegen.
Ja. So sehe ich das Ganze auch. Es wird ein trauriger Tag für Darmstadt. Vielleicht sehen wir sie wieder. Es könnte, wie gesagt, am Wochenende auch schon nach und nach feststehen, wer in die erste Liga aufrücken wird. Unter anderem für Darmstadt und aus unserer Sicht ja Köln. Sowohl Pauli als auch Kiel da in der Pole Position. Auch da natürlich lohnt sich sicherlich einzuschalten. Ich glaube nicht, dass sich da noch groß was ändert, was diese beiden Aufsteiger angeht.
Die sind durch.
Aber
die
sind durch, ja. Gut für sie. Nun, wir gehen jetzt ins Fußballwochenende, aber die letzte Frage an dich ist natürlich dran. Schon geht es dir so ein bisschen wie Dortmund und Bayern? Hast du schon Champions League im Hinterkopf?
Nee, habe ich nicht. Warum?
Achso, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, dass nächste Woche die Halbfinals anstehen.
Nee, ich bin etwas desillusioniert, sorry, das Wort war schwer auszusprechen. Ich bin etwas niedergeschlagen immer noch. Mein Herzensverein hat es nicht geschafft.
Aber vielleicht findest du Trost darin, dass Dortmund für dich Rache nehmen wird.
Vielleicht finde ich Trost darin, allein mir fehlt ein wenig der Glaube, denn ich nehme es vorweg, sie haben nicht das Rückspiel zu Hause. Das ist, hätte, glaube ich, einen kleinen Unterschied machen können, denn man hat gesehen, Spiele auf Augenhöhe, das war mit Atletico der Fall, da hatten sie den Trumpf Westfalenstadion im Rückspiel, den haben sie jetzt nicht, also kleiner Spoiler.
Müssen sie vorlegen.
Genau, sie müssen vorlegen. Kleiner Spoiler für Montag, also da gibt es die Champions League Folge mit auch Europa League Besprechung, mit natürlich ausführlicher PSG, BVB und alles. Real Madrid, FC Bayern München, andersrum sind die Paarungen, sorry, Besprechung.
Ja.
Ab Montag freue ich mich auf die Champions League. Okay. Jetzt freue ich mich noch ein bisschen auf die Bundesliga.
Ich bin schon abgelenkt. Ich habe auch Angst natürlich vor PSG und Schiedsrichtern in der Champions League, weil
vor denen habe ich auch Angst,
dass PSG spielt und man muss ja sagen, im Duell gegen Barca, wenn es Barca da sogar benachteiligt wird von den Schiedsrichtern. Das gab es auch nicht immer in der Geschichte des Fußballs. Nur gut. Bevor wir hier noch in Streit geraten, machen wir Schluss mit dieser Folge. Ich freue mich trotzdem schon auf Montag. Ich freue mich natürlich auch aufs Fußballwochenende und ihr hattet hoffentlich Spaß an dieser Folge. Bis bald und ciao.